Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert willkommen zu Freilufttheater nach Tschechow auf einem Landgut bei Hannover und zu der Frage, was aus einem Projekt wie einem Kirschgarten wird, wenn sich keiner mehr drum kümmert. Wird man klug durch Tanz? Das fragen wir in unserer Gesprächsreihe Köpfchen, Spielarten der Intelligenz, die Tänzerin und Ballettchoreografin Bridget Briner. Afghanische Künstler und ihre Flucht nach Deutschland seit der Machtübernahme durch die Taliban vor 2 Jahren beschäftigen uns. Wir fragen da gegen Ende der Sendung nach den Möglichkeiten der Integration im Kultursektor. Zuerst aber, die streikenden Drehbuchautoren haben gestern wieder mit den Hollywood-Studios gesprochen. Und das 3 Monate nach Beginn des Streiks der Drehbuchautoren. Die haben seitdem Teile der US-Filmindustrie in Hollywood lahmgelegt. Bei den Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft der Autoren und der Vertretung der Studios, da geht es unter anderem um bessere Bezahlung und mehr Gewinnbeteiligung, aber auch um eine Regelung des Einflusses von künstlicher Intelligenz aufs Filmgeschäft. Erstmals seit Streikbeginn hatten jetzt die beiden Parteien wieder miteinander direkten Kontakt. Aus Los Angeles fasst Katharina Wilhelm die verfahrene Situation zusammen.
Eric Haywood ist Drehbuchautor. Er ist mit im Verhandlungsteam der Gewerkschaft WGA und ist sauer und enttäuscht von den Hollywood-Studios. Vor wenigen Tagen hielt er eine Rede bei einer Protestkundgebung.
Ich dachte, wir haben es mit vernünftigen Erwachsenen zu tun, mit denen wir verhandeln. Wir sind auf einer professionellen und emotionalen Ebene auf sie zugegangen, nach dem Motto: Ihr wollt doch Geld machen, wir wollen Geld machen, das ist doch in unser aller Interesse. Aber nichts funktioniert. Sie interessieren sich nur für Macht.
Die Autorengewerkschaft WGA hat deswegen ihre Muskeln spielen lassen. 3 Monate lang streiken die Autorinnen und Autoren bereits, seit Mitte Juli auch mit der Unterstützung der Schauspielergewerkschaft. Wie stark das Misstrauen gegenüber den Studios wie Amazon, Disney oder Universal ist, zeigt auch das Statement, das die Gewerkschaft kurz vor den Gesprächen mit der Studiovertretung am Freitag veröffentlicht hat. Darin heißt es:
Bisher haben die Unternehmen Monate mit derselben gescheiterten Strategie verschwendet. Sie haben immer wieder versucht, durch anonyme Zitate in den Medien Panikmache, Gerüchte und Lügen einzusetzen, um unsere Entschlossenheit zu schwächen. Experten, die Studioleiter zitieren, behaupten, der Streik sei finanziell gut für die Unternehmen und sie seien froh, ihn bis 2024 zu verlängern, damit sie ihre Verluste abschreiben könnten. Dabei handelt es sich um kalkulierte Desinformation über die tatsächlichen Auswirkungen der anhaltenden Streiks. Es ist keine tragfähige Geschäftsstrategie für diese Unternehmen, ihr Geschäft für 3 Monate und länger zu schließen. Egal, wie sehr sie es auch vortäuschen.
Die Gewerkschaft bezieht sich dabei unter anderem auf die Aussage des Warner Brothers-Chefs David Zaslav, der bei der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen sagte, man habe wegen des Streiks rund 100 Millionen US-Dollar eingespart.
Die Company reported around 100 million dollars in cash savings in the second quarter as a result of the strikes.
Das wirkt, als ob der Streik fast ein finanzieller Vorteil wäre. Das sei aber keineswegs so, sagt Entertainment-Journalist Alex Weprin bei Yahoo Finance.
Yeah, it's a paradox. You know, in the short term, they're going to have all this extra cash. Eventually, they're going to have to put it to use, creating new content.
Denn auch wenn Studios kurzfristig Geld sparen, brauchen sie doch langfristig Inhalte, um die Abokunden zum Beispiel des Streamingdienstes Max zu halten oder Zuschauer ins Kino zu locken. Warner ist beispielsweise das Studio hinter dem aktuellen Kinohit Barbie. Spätestens 2024 würde auch auffallen, dass einige Filme und Serien zwangspausieren und nur mit viel Verspätung gezeigt werden können. Warners Chef Zaslav betonte am Donnerstag, er hoffe, dass die Verhandlungen bald weitergingen.
We're hopeful that all sides will get back to the negotiating room soon.
Das Treffen am Freitag zwischen Gewerkschaftsvertretern und Studios war wohl ein erstes Abtasten. Kleine Schritte, wie es Entertainment-Journalist Alex Weprin nennt.
It's going to be baby steps. This is going to be the first meeting. They're going to lay the ground rules. They're going to begin the process of returning to the table.
Um dann wieder Verhandlungen aufzunehmen. Konkrete Details gab es am Freitag nicht. Bleibt auch die Frage, sollten sich die Autoren einigen? Was bedeutet das für die andere Streikpartei, die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA? Wir haben uns finanziell auf 6 Monate vorbereitet, sagt deren Gewerkschaftspräsidentin und Schauspielerin Fran Drescher in einem Interview bei NBC. Beide Gewerkschaften demonstrieren Geschlossenheit. Am Freitag legten tausende Gewerkschaftsmitglieder beider Seiten den Verkehr rund um die Universal Studios in Los Angeles lahm. Ein schnelles Streikende sieht jedenfalls anders aus.
Die Einschätzung von Katharina Willem aus Los Angeles zu den Hollywood-Streiks. Der Kirschgarten von Anton Tschechow ist ein mittlerweile 120 Jahre alter Theaterklassiker, der Regisseure aktuell stark anzieht in der Dauerdebatte um Klimakrise und Naturzerstörung. Der Kirschgarten wirkt wie gerade dafür geschrieben, hat Tschechow doch den grundsätzlichen Konflikt zwischen Mensch und Natur in eine ganz praktische Geschichte gefasst. In der gesellschaftskritischen Komödie steht ein Garten mit Kirschbäumen im Mittelpunkt, der versteigert, verkauft und abgeholzt werden wird, um Ferienhäuser bauen zu können. Quasi das Theaterstück Pendant zu Walter Kauers Roman Spätholz über einen Nussbaum in einem Tal im Tessin. Wenige aktuelle Kirschgarteninszenierungen können so erstaunliche Wirkungen erzeugen wie die, die dieser Tage auf einem Landgut im Städtchen Völksen gezeigt wird. Völksen ist ein Stadtteil von Springe, gut 20 Kilometer südwestlich von Hannover. Michael Lages war auf Landpartie und hat den Kirschgarten von Völksen gesehen.
Authentischer geht's ja kaum, denn zwar ist der Hermannshof, dieses Landgut in Völksen, nicht wirklich ein Kirschgarten, aber eine grandiose Streuobstwiese hat das Stückchen Land schon zu bieten. In dieser Gartenlandschaft hat das hannoversche Theaterkollektiv Die Kompanie Tschechows Klassiker über die fortschreitende Vernichtung der Natur durch den Menschen angesiedelt, fast ohne Bühne und theatralische Illusion. Die Inszenierung von Serkan Saliolo beginnt mit jenem Ereignis, von dem Tschechow tatsächlich nur erzählen lässt im dritten Kirschgartenakt, der Versteigerung, die Verkauf und Abholzung des Naturdenkmals vorausgeht. Hier wird sie vorbereitet.
Herzlich willkommen hier auf diesem absoluten Filetstück. Meine Kolleginnen und Kollegen, erwarten Sie bereits zum Rundgang durch die entsprechenden Parzellen. Es geht los.
Fünf Parzellen sind als Versteigerungsobjekte ausgewiesen auf dem Landgut, das sich der hannoversche Möbelfabrikant Hermann Rexhausen vor etwas mehr als 100 Jahren vom Worpswede-Künstler Bernhard Höttger einrichten ließ. Jetzt sind Schilder aufgestellt mit der Beschreibung und dem jeweiligen Einstiegspreis für den Erwerb des Stückchens Land, auf dem irgendwann moderne Eigenheim-Neubauten stehen könnten. Dazu referieren die Mitglieder des Kompanieensembles aber vor allem über die Vernichtungsenergie, die die Umwidmung mit sich brächte. Von den Wechselwirkungen zwischen Kaufen und Besitzen etwa ist die Rede und von Gästen, die in Rexhausens Garten zu Besuch waren.
Wir befinden uns hier im Teehäuschen. Hier wurde tatsächlich Tee getrunken.
Ich wollte gerade erzählen, in der Rechtslehre, da gibt es eine uralte Redewendung. Inbesitznahme ist 9/10 des Gesetzes. Ja? Und das beschreibt die einleuchtende Tatsache, dass Eigentum einfacher aufrechtzuerhalten ist, wenn man das schon hat. Ja?
Die befreiende Energie, die der Mensch als Gärtner entwickelt, wird ebenso beschworen wie das ökologische Wunderwerk einer Streuobstwiese.
Kommen Sie gerne herbei zur Parzelle Nummer 12738. Hier können Sie im Frühling ein Blütenmeer bewundern.
Zivilisation beginnt mit der Anlage eines Gartens. Mit einem Garten fängt alles an.
Frau Rexhausen persönlich sozusagen erinnert schließlich an die Geschichte der Fabrikantenfamilie.
Und mein Hermann, der hatte eine Vision. Ich gehe mit denen, die ich lieb hab, in den Schatten unseres Hauses, in den Garten voller Schönheit, in den Frieden. So zitierte er gerne seinen Lieblingsdichter Otto Julius Bierbaum.
Und das Publikum wandert durch den Garten von Parzelle zu Parzelle. Dann folgt tatsächlich Tschechow, erst auf der Veranda von Rexhausens Gutshaus. Dann wechselt die Szenerie zum Areal einer malerisch in sich selbst verschlungenen Baumwurzel, wo vor allem Tschechows Öko-Analysen ausgebreitet werden. Im dritten Akt feiert die Gutsbesitzerin Raniewska ja ein Gartenfest und der Rest des Ensembles ist als Band dabei. Eckhard Liss, Leiter des Kultur- und Bildungsprojektes Hermannshof, stößt als Flötist hinzu. Aber während wir mit der Raniewska ja feiern, ist der Kirschgarten gerade verkauft worden. Käufer Loparin führt nun das Publikum durch Rexhausens schönes Gutshaus hindurch auf dessen Rückseite. Hier rollt dann erst der Trecker an, der immer mitspielt auf dem Hermannshof, um die Mitglieder der abreisenden Familie aufzuladen. Und dann rauscht tatsächlich das Baufahrzeug für den nun beginnenden Abriss heran. Ja, Ein kleiner Chor von Völksinnerinnen und Völksinnern meldet sich immer wieder zu Wort bei den Übergängen zwischen den Akten. Die Authentizität des Ortes bringt allerdings auch ein Problem mit sich. Tschechows psychologisch und sozial grundierte Beziehungsgeflechte geraten deutlich ins Hintertreffen. Wir, das Publikum, schlagen uns ja die ganze Zeit über mit Gedanken zum Überleben der Natur herum und damit zum eigenen Überleben im Einklang mit ihr. Immerhin bleibt die komplex politische Struktur des Zukunftsgestalters und Vernichters Lopachin präsent, als beispielhaft moderne Figur in Tschechows finstere Vision. Und während gerade allerorten die großen teuren Festivals losgebrochen sind, markiert der Kirschgarten von Völksen etwas ganz anderes, den alltäglichen Zauber des Theaters an einem Ort, der einzigartig ist und wie für dieses Spiel geschaffen.
Findet Michael Lages über die Open-Air-Adaption vom Kirschgarten in Völksen. In unserer Gesprächsreihe Köpfchen – Spielarten der Intelligenz geht es heute besonders um Bewegung und Intelligenz. Forscher sind da überzeugt, je öfter wir tanzen und je früher wir mit dem Tanzen beginnen, desto größer der Nutzen. Dazu hören wir die US-amerikanische Tänzerin und Ballettchoreografin Bridget Briner. Seit 30 Jahren belebt sie die deutsche Ballettszene und hat somit viel Erfahrungswissen gesammelt. Früher als prima Ballerina. Derzeit ist sie Ballettdirektorin und Chefchoreografin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Ab der übernächsten Spielzeit wird Bridget Briner Co-Leiterin des Balletts am Rhein sein mit Raphael Kuhn-Marquet und damit Nachfolgerin von Martin Schlepfer und Demis Volpi. Ich habe für unsere Intelligenzreihe Bridget Briner zuerst gefragt, was denn überhaupt Tanz mit Denken zu tun hat.
Ich glaube, ein Profi-Tänzer zum Beispiel denkt sehr viel mit dem Körper, mehr als vielleicht bewusst ist für diese Tänzer oder Tänzerin. Ich kann sagen, je mehr man so jede kleine Muskel, jede kleine Bewegung, jede kleine Koordination selber kontrollieren muss oder kontrollieren möchte, muss man das auseinanderziehen ein bisschen. Und das bedeutet für mich nicht die Anatomie an sich wie ein Arzt super verstehen, sondern Bewegungsabläufe zu verstehen und welche Muskeln nötig sind und welche Muskeln nicht. Das heißt, man geht sehr in sich rein als Tänzer, erstens, um den Körper zu beherrschen, aber man muss auch gleichzeitig, wenn man Darsteller ist und Athlet ist, muss man auch gleichzeitig eine bestimmte Freiheit und woanders sein gleichzeitig beherrschen. So, man muss sehr präsent sein und auch auf eine andere Ebene sein gleichzeitig. Das ist für einen Darsteller auf der Bühne, ich glaube für Schauspieler ist das ähnlich, aber vielleicht nicht so extrem körperlich involviert, ist es eine ähnliche Sache, denke ich.
Sie waren ja auch zum Beispiel lange prima Ballerina in Stuttgart am Ballett. Würden Sie sogar so weit gehen, dass es manchmal im Tanz bei Ihnen so eine Art Hypnose geschieht?
Es ist interessant, dass Sie das fragen, weil ich habe neulich daran gedacht, dass diese Art von Denken fehlt mir jetzt in meinem Alltag. Das war für mich vor allem in die letzte, glaube ich, 10 Jahren, wo ich getanzt habe, war es für mich wirklich wichtig, eine andere Ebene zu erreichen oder zu versuchen zu erreichen auf der Bühne. Das hat auch ein bisschen mit Nervosität zu tun manchmal. Manchmal ist das ein Hindernis, manchmal ist das eine Hilfe. Aber ich habe auch sehr viel studiert, wie man das Gehirn auf ein High-Performance-Level bekommen könnte.
Und wenn Sie dann heute eine Choreografie einüben, machen Sie das in Worten oder tanzen Sie es vor? Berühren Sie viel bei der Probe?
Das ist für mich eine Mischung. Jeder Choreograf hat eine andere Methode, wie er auf Choreografie draufkommt. Für mich ist das sehr oft von Wörtern inspiriert, dass ich einfach nicht nur eine Idee, sondern ein Gedicht, ich arbeite sehr viel mit Shakespeare, aber andere Gedichte auch, dass man einfach Bilder im Kopf hat, die auf mehrere Ebenen gleichzeitig sein können. Das hilft mich sehr, neue Bewegungen zu finden. Ich zeige ein bisschen vor und dann werfe ich manchmal eine Idee im Raum, was würde passieren, wenn man so und so macht. Und dann sieht das ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist einfach, das kommt aus einem anderen Körper raus. Das ist auch was ganz Tolles beim Tanz. Wir haben unsere Schauspieler vor Ort, wir haben unsere Opernsänger vor Ort. Wir arbeiten mit die Leute zusammen, die das nachher auf der Bühne bringen. Und das bedeutet, man ist nicht allein im Schaffen, man ist sehr involviert mit den anderen, mit den Darstellern.
Was würden Sie denn sagen beim Proben? Wie groß ist der Anteil des Übens mit Musik und damit ja mit Rhythmus? Und wie viel Anteil geht auch Üben ohne Musik?
Oh, das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Das hängt wirklich von Choreografie und Choreograf ab, von Tänzer ab auch. Bei manchen Leuten ist es sehr wichtig, erstmal einen Bewegungsablauf ohne Rhythmus im Körper zu bringen. Bei den meisten, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall einen Moment, wo man diese Rhythmik braucht, um das überhaupt zu schaffen, weil Dynamik ist auch eine Hilfe beim Tanz. Wenn man fragt sich, wieso ein kleiner, dünner Mann eine Frau über den Kopf heben kann, ist es, weil die eine bestimmte Dynamik und Rhythmus zusammen haben, deren Körpern. Das heißt, man kann nicht einfach hochheben. Aber wie man auf diesen Punkt kommt, ist unterschiedlich für jede Choreograf, jede Tänzer.
Würden Sie auch sagen, Rhythmus hat man im Blut, also gar nicht im Gehirn?
Ja, auf jeden Fall nicht im Gehirn oder nicht im Bewusstsein. Ich glaube, das macht das sehr schnell kaputt. Im Blut, für mich kann ein bisschen stereotypisch klingen, als ob manche Leute das verstehen von Geburt und manche nicht. Ich glaube, wir haben alle Rhythmus. Rhythmus kann auch arrhythmisch sein. Das bedeutet nicht so... Das ist auch ein Rhythmus, auch wenn es nicht taktmäßig läuft. Es hat auch einen Rhythmus. In dem Sinn ist es natürlich im Blut und Knochen und Haut von jeder einzelnen Mensch. Aber der Verständnis für Rhythmus ist bei jedem anders.
Jetzt gibt es ja schon die Grundüberzeugung, kann man sagen, dass Tanz und dass Bewegung den Geist fördert und dass man auch so möglichst früh ja schon anfangen soll in seinem Leben. Was würden Sie denn da sagen? Auf welche Studien beziehen Sie sich da selber und ziehen da auch einen Mehrwert raus, damit es so ein bisschen wegkommt von so etwas Gefühligem?
Ich beziehe mich auf keine Studien zurück, weil ich tanze nicht, weil ich das mache für mein Gehirn. Ich tanze, weil ich das einfach muss und liebe. Mhm. Deshalb habe ich überhaupt nie wissenschaftlerisch nachgedacht, was das bringen könnte. Ich kann nur sagen, was es mir bringt, was ich sehe in anderen. Ich glaube, diese Frischsein im Körper ist etwas, was Tänzer haben. Athleten haben das auch, aber ein Tänzer macht nicht das Gleiche jeden Tag. Ein Tänzer muss immer verschiedene Choreografien, verschiedene Musikstücken, verschiedene Rollen mitarbeiten mit der eigenen Körper, das gleichzeitig mit dieser eigentlich athletischen Tanzform. Ich glaube, mit einem Laientanz, so Leute, die tanzen einfach aus Liebe, aber nicht Profis werden wollen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es wirklich was das Gleiche bringt, weil man es hat eine bestimmte Denken, aber auch ein Subconscious Denken auch, irgendwas unter dem Bewusstsein.
Der Impuls geht ja nur von der starken, der führenden Hand aus. Wir haben alle eine Händigkeit. Haben Sie denn, Frau Breiner, einen Tipp für Linkshänder wie mich? Ich bin immer unglücklich bei Walzer rechts herum. Walzer links herum? So. Macht Spaß.
Ah, witzig. Ja, da sind Linksdreher auch bei Tanz. Man sieht das bei Athleten auch natürlich. Linkshändige Pitcher beim Baseball zum Beispiel ist was Besonderes. Ich habe keinen Tipp, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Welt ist einfach, wie es ist. Was man sagen kann, in einer Neukreation beim Tanz kann man jede Seite machen. Und wir haben auf jeden Fall Leute in die Company, wo ich jetzt bin, die viel besser auf der linken Seite drehen können. Und dann machen wir das links und die nächste Generation muss auch damit leben. Dann kommen die, wenn die irgendwann diese Rolle tanzen, müssen die nach links drehen.
Nach einem Ballettabend, Bridget Breiner, ist dann der Körper leer gepumpt oder der Kopf leer?
Körper und Seele, würde ich sagen. Kopf ist meistens sehr wach noch nach einer Vorstellung. Leider, man schläft nicht ein. Der Körper ist total kaputt. Man ist emotional leer, aber der Kopf geht weiter und weiter und weiter. Es ist meistens, der Kopf spielt wie eine Affe weiter, sagt man auf Deutsch, oder? Sowas. Monkey Head, Monkey Brain.
Mit Ballett zum Monkey Head. Die Balletttänzerin und Choreografin Bridget Briner in unserer Reihe über Spielarten der Intelligenz. In diesem Monat jährt sich zum zweiten Mal die Rückeroberung der Macht durch die Taliban in Afghanistan. Der Abzug der letzten ausländischen Truppen aus der Hauptstadt Kabul, die chaotischen Bilder vom Flughafen Mitte August 2021. Das alles wurde begleitet von einem unvergleichlichen Exodus der afghanischen Kunstszene. Intellektuelle und Aktivisten verließen das Land und leben seitdem verstreut in aller Welt. Guckt man auf die bei uns erstmals gestellten Asylanträge von Geflüchteten aus Afghanistan, dann waren das seit der Taliban-Machtübernahme in jedem Monat mindestens 2000, mit einem Anstieg vor einem Jahr auf seitdem fast 4000 jeden Monat. Viele Afghanen sind jetzt auch deswegen in Deutschland, weil sie, Stichwort Ortskräfte, in ihrer Heimat mit deutschen Kultureinrichtungen zusammengearbeitet hatten. Vor welchen Herausforderungen jetzt alle stehen und was der deutsche Kulturbetrieb ihnen überhaupt anzubieten hat, das fragt mein Kollege und Afghanistan-Experte Martin Gerner in seinem Kommentar.
Bis heute fliehen Künstler und Kulturschaffende aus Afghanistan, wenn auch in kleinerer Zahl. Deutschland hat in 2 Jahren mehrere 10.000 Evakuierte aufgenommen, darunter viele Akademiker und Aktivisten. Sie haben bei uns ein neues Zuhause gefunden. Sie bereichern Deutschland mit ihren Arbeiten. Viele wohnen aber auch 2 Jahre nach ihrer Ankunft in Erst- und Übergangseinrichtungen. Einen freien Kopf dafür, wie es in Deutschland künstlerisch für sie weitergehen soll, haben die wenigsten. Weil das so ist, haben öffentliche und private Kulturträger in den letzten beiden Jahren Förder- und Stipendienprogramme für Afghaninnen und Afghanen aufgesetzt. Dabei haben beide Seiten mitunter falsche Vorstellungen. Unwissen mischt sich mit Illusionen. Wichtig ist es etwa, afghanischen Kunst- und Kulturschaffenden klarzumachen, dass Fördergelder nicht fließen wie Hilfsgelder in Afghanistan. 20 Jahre lang war nicht die Qualität afghanischer Kunst der Leitgedanke westlicher Geberländer, sondern der Mittelabfluss. Wer als Afghane eine Organisation für Kultur gründen wollte, bekam Hilfsgelder und galt als Künstler. Geld, nicht Kreativität, lautete die Triebfeder dieser Zusammenarbeit. Nicht die Afghanen sind dafür zu kritisieren. Es ist ein Systemfehler westlicher Entwicklungshilfe, die so auch ein falsches Verständnis von Kultur generiert. Im neuen Exil Deutschland finden sich afghanische Kulturschaffende im Dschungel deutscher und europäischer Fördermöglichkeiten wieder. Es braucht dringlich Aufklärung, und zwar langfristige, damit alle sich hier einbringen können. Hinzu kommt, als Künstler aus der Masse herauszuragen, ist in der afghanischen Gesellschaft weit einfacher als hierzulande. Es kann heilsam sein, dies offen anzusprechen. Die Konkurrenz im deutschen Kunst- und Kulturbetrieb um vorhandene Töpfe ist so groß und so hart, dass selbst für hier Geborene oft keine Förderung herausspringt. Kreativ zu sein heißt leider allzu oft, finanziell prekär zu leben, mehrere Jobs zu haben und mit Ausdauer irgendwie mehr oder weniger erfolgreiche Kunst zu gestalten. Ohne fließendes Deutsch geht gar nichts, hören die Evakuierten und Geflüchteten immer wieder. Das stimmt einerseits. Andererseits, Theater von oder mit migrierten Schauspielern und Schauspielerinnen, die inklusive, also mehrsprachige Künstlerensembles hervorbringen, zeigen, dass es auch anders geht. Das braucht es dringend in der Breite auch. Projekte junger afghanischer Darsteller gibt es bereits dazu. Ob ihnen der Sprung vom Laiendarsteller zum Schauspieler gelingt, hängt von Neugier und Pragmatismus deutscher Bühnen ab und wie diese unsere sich wandelnde Gesellschaft institutionell abbilden. Weiterhin braucht es mehr afghanische Stimmen im öffentlichen Diskurs, in unseren Medien etwa. Dass eine Stimme wie Navid Kermani im Feuilleton angefragt wird, um über das Fühlen und Denken von Afghanen zu schreiben, ist ein Armutszeugnis für Redaktionen. Neue Medienvielfalt ist nötig. Unter zugewanderten Afghanen sind viele Medienprofis und Filmemacher. Könnten Redaktionsteams in Medienhäusern nicht deren Texte und Geschichten über einen Pool von Übersetzern miterzählen? Das Publikum würde so von ihren starken Geschichten und beeindruckenden Lebenswegen erfahren. Beide Seiten würden so lernen, Sprachlosigkeit und Unwissen zu überwinden. An vielen Problemen sind wir selbst schuld. Ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan können hier sofort arbeiten, haben aber kein Anrecht auf einen Integrationskurs. Ein Fehler. Auch die Träger der Kulturförderung, öffentliche wie private, müssten mithelfen, das deutsche Bildungs- und Fördersystem transparent zu machen. Denn das ist es für Zugewanderte nicht. So hätten auch Afghanen faire, bessere Chancen, in der deutschen Kulturlandschaft repräsentiert zu sein. Bislang bleibt Diskriminierung nämlich ein Stichwort durch alle Generationen der Zugewanderten hinweg. Eine Kritik, die man zu Recht häufig hört.
Merkt Martin Gerner an. Bleiben die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Er beginnt mit dem Älterwerden aus Sicht der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller.
Kurz vor ihrem 70. Geburtstag, da sprach die Welt am Sonntag mit der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller über das Älterwerden. Das Alter im Kopf ist unwirklich und das Alter im Körper ist natürlich nicht unwirklich, sondern Wirklichkeit, wenn man krank ist oder das Alter spürt, sagte sie. Besorgt zeigte sie sich über totalitäre Tendenzen. Auch in liberalen Gesellschaften müsse den Menschen klar sein, dass Demokratie nicht an und für sich und automatisch existiert, mahnte sie. Die 1953 im rumänischen Banat geborene Müller lebt seit 1987 in Deutschland. Sie hat Zensur, sie hat Drohungen der Geheimpolizei Securitate erlebt. Zuletzt erschien ihr Essayband »Eine Fliege kommt durch einen halben Wald«. Mit seinem Namen sind erfolgreiche TV-Serien wie Breaking Bad und Better Call Saul verbunden. Der 1939 in Philadelphia geborene US-Schauspieler Mark Margolis ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren. Als stummer Drogenboss Hector Salamanca, der an den Rollstuhl gefesselt ist, war er in Breaking Bad zu sehen. Der von Margolis verkörperte Salamanca kann sich nach einem Schlaganfall nur noch mit Hilfe einer Glocke mit der Umwelt verständigen. Auch in dem Ableger der Serie in Better Call Saul war er zu sehen. Insgesamt wirkte er in über 160 Produktionen mit. Weil sie sich nicht vom russischen Angriffskrieg unter Politikpräsident Putins distanzierte, hat die New Yorker Metropolitan Oper ihre Zusammenarbeit mit Star-Sopranistin Anna Netrebko eingestellt. Intendant Peter Gölb drängte auf Distanzierung. Die blieb aus. Netrebko zog sich von geplanten Aufführungen zurück. Das Opernhaus stellte im März 2022 daraufhin die Zusammenarbeit ein. Gestern nun hat die Star-Sopranistin die New Yorker Oper verklagt und fordert Schadenersatz von mindestens 360.000 US-Dollar. Aus New York, Antje Passenheim.
Die russisch-österreichische Sopranistin war einst einer der größten Kassenmagnete des Opernhauses. Sie gibt nun an, die Met habe ihr, so wörtlich, schwere seelische Qualen und emotionales Leid zugefügt, darunter Depressionen, Demütigungen und Stress. Ihr Management erklärte, seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hätten die Met und Gelb die 51-Jährige als Sündenbock in ihrer Kampagne benutzt, um sich von Russland zu distanzieren und die Ukraine zu unterstützen.
Das Opernhaus wies indes die Anschuldigungen zurück. Schon zuvor hatte sich Netrebko über die US-Gewerkschaft der Operndarsteller teilweise erfolgreich um Ausfallzahlungen von der Metropolitan Opera bemüht. Geschenke, die machen ja nicht nur glücklich, sie können auch Unmut erzeugen. Das gibt's nicht nur an Weihnachten. Der 21-jährige Influencer Kay Cenat hat in New York eine Geschenkaktion angekündigt, die zu gewaltsamen Unruhen geführt hat. Kay Cenat ist vom Streamingportal Twitch, einem sehr großen Medienpublikum, bekannt und hat auf Instagram für gestern ein Live-Event angekündigt. Da gab er nämlich an, Geschenke verteilen zu wollen, unter anderem PlayStation-Spielekonsolen. Binnen Kürze versammelten sich über 2000 Jugendliche am Union Square in Manhattan. Das geriet rasch außer Kontrolle, führte zu Randale. 1000 Polizisten waren nötig, um das spontane Treffen aufzulösen. Cenat, dem Millionen Menschen über die Online-Plattform Twitch, YouTube und Instagram folgen, wurde wegen des Vorfalls von der Polizei befragt.
Geschenkt. In den Informationen am Abend geht es weiter mit Daniel Heinrich und der Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien als eines der Themen. Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle sagt Henning Hubert.